Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Zalika alladhi yubashshirullahu 'ibadahu. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 13. Juli 2022, gleich dem 22. Tier 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Gedanken zum Internationalen Tag der sozialen Medien. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und Usbekistan wollen Handel ausbauen. Gemeinsame Position von Iran und Vatikan bei Fokussierung auf politische Lösung globaler Krisen. Und Iran. Wir reagieren entschlossen auf jedes unkluge Vorgehen des zionistischen Regimes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und Usbekistan wollen Handel ausbauen. Der iranische Parlamentsvorsitzende Mohammad Borer Ghalibov hat sich bei einem Treffen mit seinem usbekischen Amtskollegen für die Erhöhung des Handelsaustausches beider Länder auf das Niveau von 2 Milliarden Dollar ausgesprochen. Der iranische Parlamentspräsident reiste am Dienstag nach Usbekistan, um mit den Spitzenpolitikern des Landes, darunter dem Präsidenten und dem Vorsitzenden des gesetzgebenden Unterhauses des Parlaments, Gespräche zu führen. Beim Treffen mit dem Vorsitzenden des Unterhauses des usbekischen Parlamentes, Nuriddin Ismailov, hob Ghalibov hervor, dass eine der wichtigsten Errungenschaften seines Besuches der Ausbau der wirtschaftlichen und kulturellen Operationen sei. Mohammad Borer Ghalibov fügte hinzu, dass die Hauptstrategie des Parlaments und der Regierung der Islamischen Republik Iran darin bestehe, die allumfassende Zusammenarbeit mit den Nachbarländern sowie mit den Ländern der Region, insbesondere den islamischen Ländern, zu stärken. Der iranische Parlamentspräsident erklärte, dass die Zusammenarbeit zwischen Iran und Usbekistan eine große Chance im Transitbereich schaffen könne, insbesondere für den Zugang Usbekistans zu den offenen Gewässern des Persischen Golfes und des Golfs von Oman. Gemeinsame Position von Iran und Vatikan bei Fokussierung auf politische Lösung globaler Krisen. Der iranische Außenminister hob die Übereinstimmung Irans und des Vatikans bei der Konzentration auf eine politische Lösung globaler Krisen sowie bei Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum hervor. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian, der zu Gesprächen mit italienischen und vatikanischen Verantwortungsträgern nach Rom gereist ist, schrieb am Mittwochmorgen auf seiner Twitter-Seite, er habe ein zweistündiges Gespräch mit dem vatikanischen Premierminister sowie dessen Außenminister geführt. Amir Abdullahian wies darauf hin, dass Iran und der Vatikan sich gleichermaßen auf die politische Lösung der weltweiten Krisen sowie die Gemeinsamkeiten von Islam und Christentum konzentrierten. Am Dienstag sprach Amir Abdullahian mit dem vatikanischen Premierminister Kardinal Pietro Parolin sowie mit Erzbischof Paul Gallagher, seinem Außenminister, und sie tauschten sich dabei über gemeinsame Interessen und Bedenken hinsichtlich internationaler und regionaler Entwicklungen aus. Der Außenminister Irans und des Vatikans betonten bei ihrem Meinungsaustausch die Möglichkeiten zur Stärkung des globalen und regionalen Friedens und der Stabilität sowie die Notwendigkeit politischer Lösungen für Krisen. Bei seinem Treffen mit den Vertretern des Vatikans erläuterte Amir Abdullahian den aktuellen Stand der Atomverhandlungen, insbesondere der Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen, und betonte, dass Teheran es mit einem guten und stabilen Abkommen ernst meine. Er sagte, dass Iran während der Verhandlungen wichtige Initiativen ergriffen und Flexibilität gezeigt habe, aber es sei notwendig, dass die amerikanische Seite die Bedingungen für den Abschluss des Abkommens realistisch in Angriff nehme. Iran: Wir reagieren entschlossen auf jedes unkluge Vorgehen des zionistischen Regimes. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die Islamische Republik Iran wird definitiv auf jedes unkluge Vorgehen des zionistischen Regimes mit Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit reagieren. Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte bei seiner Pressekonferenz mit in- und ausländischen Journalisten am Mittwoch in Teheran bezüglich der Äußerungen des Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes zum friedlichen Atomabkommen Irans: Es ist eine bittere Ironie, dass ein Regime, das keinem der internationalen Verträge für das Verbot der Verbreitung von Atomwaffen und die internationale Überwachung im Nuklearbereich angehört und eine klare, schwarze Geschichte der Verletzung internationaler Gesetze sowie eine Geschichte der Aggression gegen andere Völker hat, die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans kommentiert. Kanani stellte fest, dass die nuklearen Aktivitäten Irans vollkommen deutlich und legal seien und unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA durchgeführt würden. Er stellte weiter fest, dass das zionistische Regime, das selbst über ein Arsenal von Atomwaffen verfüge und kein Mitglied des Atomwaffensperrvertrags MPT sei, kein Recht habe, sich zu den friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans zu äußern. Der Sprecher des diplomatischen Dienstes Irans sagte zu den Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, der behauptete, dass die Zunahme des wirtschaftlichen und diplomatischen Drucks auf Iran die Zahl der von Iran unterstützten Angriffe auf amerikanische Streitkräfte im Vergleich zu vor 2 Jahren verringert habe: Es ist sehr überraschend, dass amerikanische Staatsmänner glauben, dass sie durch solche Äußerungen oder das Schreiben von Zeitungsartikeln, in denen sie das Ergebnis ihrer schlechten und destruktiven Vorgehensweise erklären wollen, glauben, sie können damit die seit vielen Jahren in der Region und in Westasien angewendete Politik rechtfertigen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, dass die illegale Präsenz der USA in keinem der Länder der Region einschließlich Irak und Afghanistan Stabilität und Sicherheit gebracht habe, und ergänzte: Schauen Sie sich die öffentliche Meinung in der Region an und ändern Sie Ihr Verhalten und beenden Sie die Politik der Unterstützung des zionistischen Regimes. Kanani sagte in Bezug auf den Konflikt zwischen Irans Grenzschutz und den Taliban: Die Sicherheit der Grenze zwischen Iran und Afghanistan ist sehr wichtig für den Ausbau der Handelsbeziehungen. Die Zustände in Afghanistan sind verständlich, aber Iran erwartet von den Behörden der aktuellen Regierung Afghanistans, dass sie die Sicherheit der gemeinsamen Grenzen respektiert und positiv auf die Bemühungen und den guten Willen Irans reagiert, gemeinsame Treffen zur Schaffung von Sicherheit abzuhalten. Iran kündigt Schaffung von 5 neuen Drohneneinheiten bei Bodentruppen der Armee an. Der Kommandeur der Bodentruppen der Armee der Islamischen Republik Iran sagte, dass die Aufstellung von 5 neuen Drohneneinheiten in dieser Truppe verfolgt werde. Laut IRNA erklärte Brigadegeneral Qumars Heydari, der Kommandeur der Bodentruppen der iranischen Armee, am Mittwoch, dass eine der Hauptsäulen der Weiterentwicklung von Waffen bei den Bodentruppen der Islamischen Republik Iran der Eintritt in den Bereich der Drohnen sei. Der Kommandohierarchie sei der Vorschlag zur Bildung von 5 Drohneneinheiten mitgeteilt worden. Brigadegeneral Heydari erklärte weiter, die Welt ist sprachlos, wenn sie die Macht der Drohnen der Islamischen Republik Iran sieht, und in dieser Hinsicht werden Anstrengungen unternommen, um die Waffen und Ausrüstungen der Streitkräfte zu verbessern, und dementsprechend werden Langstrecken- und Präzisionswaffen in der Armee der Islamischen Republik Iran eingesetzt. Der Kommandeur der Bodentruppen der Islamischen Republik Iran betonte, die Bodentruppen sind bereit, jede Gefahr und Bedrohung auf jeder Ebene und in jedem Umfang abzuwehren, und diese Fähigkeit wurde bei den jüngsten Übungen dieser Truppe unter Beweis gestellt. Palästinenser planen Demos gegen Besuch Bidens im Nahen Osten. Palästinensische Aktivisten haben zu Demonstrationen zur Verurteilung des Besuches von US-Präsident Joe Biden in der Nahostregion aufgerufen. Biden beginnt heute seine Nahostreise mit dem Besuch im besetzten Al-Quds Jerusalem. Dort stehen Gespräche mit dem neuen Ministerpräsidenten des zionistisch-israelischen Regimes Yair Lapid, Präsident Yitzhak Herzog und Oppositionsführer Benjamin Netanyahu auf dem Programm. Die Reise findet in einer Zeit statt, in der einerseits das israelische Kabinett mit einer politischen Krise konfrontiert ist und andererseits die Verbrechen der Zionisten am palästinensischen Volk zugenommen haben. Die Demonstrationen gegen den Besuch Bidens und seine Unterstützung für die israelische Besatzungspolitik soll am Dienstag auf dem Al-Menara-Platz in Ramallah im Westjordanland beginnen, wo der US-Präsident den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas treffen will. Der Sprecher der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Hazem Qassem, kritisierte in einer Erklärung den Nahostbesuch von US-Präsident Biden. Der Besuch gewährleiste nur die israelischen Interessen in der Region und schade der Palästina-Frage. In seiner Erklärung heißt es weiter: Der US-Präsident strebt danach, in der Region Zwietracht zu stiften und neue Fronten zu bilden, um dadurch für die Expansionspolitik des israelischen Regimes und das zionistische Projekt Unterstützung zu gewinnen. Andererseits versucht Biden, den Widerstandsbewegungen des palästinensischen Volkes zu schaden. Hazem Qassem forderte ferner die islamische Umma und alle Länder und Organisationen, die gegen die Politik des zionistischen Regimes und der USA sind, auf, gemeinsame und einheitliche Standpunkte zu vertreten. Er sprach sich auch für die Stärkung der Beziehungen zwischen den Widerstandskräften aus. Nach seinem Besuch in den besetzten Gebieten reist Biden am Freitag nach Saudi-Arabien weiter. Der Nahostbesuch Bidens ist wegen der Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Saudi-Arabien sowohl im Inland als auch von internationalen Menschenrechtsorganisationen kritisiert worden. Im Wahlkampf 2019 hatte der US-Politiker der Demokratischen Partei versprochen, die Führung in Riad für den Mord an dem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Khashoggi wurde 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet. US-Geheimdienste machen dafür den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman verantwortlich. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28, Mashhad und Isfahan jeweils 26, Shiraz 29 und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am 1. Juli 2009 wurde Mawa el-Shabini, eine Ägypterin, vor Augen ihres Ehemannes und ihres dreijährigen Kindes ermordet, im Gerichtssaal in der Stadt Dresden. Muslime gedenken dieses Tages als Tag gegen den antimuslimischen Rassismus. Mehr dazu in unserem Interview mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Herrn Dr. Yavuz Özegöz. Hören Sie den fünften und letzten Teil dieses Gespräches. Thank you.
Herr Dr. Ottokos, das, was Sie gerade erzählt haben, sieht so ganz hoffnungslos aus. Aber es muss doch so Möglichkeiten geben, um gegen diesen Trend einfach vorzugehen, beziehungsweise diesen Trend aufzuhalten. Was schlagen Sie als Muslime, der sich auch wirklich engagiert und für sich für ein besseres Leben in Deutschland einsetzt?
Nun, als Moslem sind wir niemals hoffnungslos. Hoffnungslosigkeit wäre die größte Sünde überhaupt. Aber man muss die Zeichen und Umstände der jeweiligen Zeit analysieren und realistisch auch einschätzen, um dann vorankommen zu können. Und die aktuelle realistische Situation für die Muslime, speziell für die Schiiten, ist so, dass ihre Religion in Deutschland massiv unterdrückt wird. Also, was bleibt uns anderes übrig, als uns in unsere Familien und Vereine, Gemeinden zurückzuziehen und unsere Kinder zu erziehen, eine Stärkung der Gesellschaft aufzubauen und mit den wenigen Deutschen, die vielleicht doch noch mit uns reden wollen, mit den wenigen nicht-muslimischen Deutschen, muss ich dazu sagen, weil wir sind ja auch alles Deutsche, dann eben einen vernünftigen Kontakt bewahren. Ansonsten haben Sie völlig recht, dieses System, wie es aktuell ist, diese Art des Gender-Wahnsinns, diese Art des kapitalistisch-imperialistischen Wahnsinns, diese Art, immer an der Seite der Unterdrücker zu stehen und nie an der Seite der Unterdrückten, das ist am Verlieren, das düst den Abhang herunter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einem Jahrzehnt die westliche Weltgeschichte sein wird in seiner heutigen Form. Und dann wird sich etwas Neues entwickeln. Deutschland wird wahrscheinlich wirtschaftlich zusammenbrechen. Ich sehe da kaum eine andere Chance, weil wir in der größten Krise, die wir haben, haben wir gleichzeitig die allerschwächste Regierung, die wir in den letzten 50 Jahren gehabt haben. Und die sind nicht in der Lage, mit dieser Krise fertig zu werden und haben dazu noch eine Ideologie, dass USA das Gute in der Menschheit verkörpere. Mit dieser Ideologie können sie Deutschland nicht retten. Aber wir als Muslime können zumindest zeigen, Familienleben ist möglich. Wir können zeigen, glückliche Kinder sind möglich. Darauf konzentrieren wir uns zurzeit. Sie werden in den Nachrichten kaum noch irgendwelche Muslime hören oder sehen, weil nicht nur, dass wir uns zurückgezogen haben, es ist auch so, dass die Gesellschaft überhaupt nichts mehr mit uns zu tun haben will. Die Medien berücksichtigen uns nicht mehr. Selbst zum Beispiel dieser Tag gegen antimuslimischen Rassismus, der ja nun vor wenigen Tagen hier in Deutschland war, war in Deutschland überhaupt kein Thema in den Medien. Daran hat kaum jemand überhaupt gedacht, an Malwa al-Sharbini. Und die Muslime sind in eine Außenseiterrolle gerückt. Aber das muss nicht negativ sein. Wie oft passiert es, dass ein Außenseiter dann einen Überraschungssieg bewirkt und die Sympathien am Ende dann auf seiner Seite hat. Und das versuchen wir. Wir versuchen uns im Augenblick zurückhaltend mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Gemeinden zu engagieren. Mehr können wir auch gar nicht, weil Sie müssen zum Beispiel wissen, der Dachverband der Schiiten, das ist immerhin über 150 schiitische Vereine in Deutschland, ist in dem letzten Verfassungsschutzbericht erwähnt worden. Das bedeutet, er wird jetzt früher oder später auch seine Gemeinnützigkeit verlieren. Und damit sind alle schiitischen Vereine stigmatisiert. Das betrifft aber nicht nur die Schiiten, die sind jetzt voll betroffen. Auch viele andere Muslime sind betroffen. Das ist unsere aktuelle Lage. Aus dem Ausland erwarten wir keine Hilfe. Die einzige Hilfe, die wir erwarten, ist von Allah. Und ich bin mir diesbezüglich absolut sicher, dass die Zukunft dieses Landes, selbst wenn sie nicht muslimisch ist, zumindest eine muslimisch freundlichere sein wird. Und dazu bringe ich immer vielleicht spaßeshalber das Beispiel des Vatikan in Rom. Rom war der größte Feind des Christentums überhaupt und heute sitzt eine der größten christlichen Kirchen in der Hauptstadt des damaligen Rom. Insofern, wer weiß, was alles noch auf uns zukommen wird, inshallah.
Vielen Dank, Herr Dr. Ottokos, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Wir haben ausführlich über die Grundlagen der Gründung einer islamischen Familie gesprochen und möchten nun die Rechte der Eheleute anführen. Ein auffälliges Merkmal des islamischen Rechtssystems besteht darin, dass auf jeder Ebene wechselseitiger Beziehungen auch gegenseitige Pflichten und Rechte bestehen. Zum Beispiel in der Gott-Mensch-Beziehung, der Beziehung zwischen Gläubigen und Propheten, der Beziehung zwischen der Gemeinschaft und dem Imam, dem Statthalter Gottes, zwischen Regent und Volk, dem Lehrmeister und Studenten, dem Lehrer und dem Schüler und so weiter. Dementsprechend schenkt das islamische Rechtssystem auch den gegenseitigen Rechten und Pflichten zwischen Eheleuten Aufmerksamkeit. Der wichtigste Rückhalt und Garant für die Berücksichtigung der Rechte und Pflichten in der für das Schicksal bedeutenden Institution namens Familie ist die Beachtung der Wertstellung von Mann und Frau. Ungeachtet der Unterschiede, welche Gott in seiner Weisheit bei der Schöpfung von Frau und Mann vorgesehen hat, stehen Männer und Frauen, menschlich gesehen, auf derselben Stufe. Sie können in jedem Lebensbereich eine Rolle übernehmen. Zur Verdeutlichung sollten wir den Vers 97 der Sure 16 nachbringen. Dort heißt es: Wer rechtschaffen handelt, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, den werden wir ganz gewiss ein gutes Leben leben lassen. Und wir werden ihnen ganz gewiss mit ihrem Lohn das Beste von dem vergelten, was sie taten. Gemäß der eben rezitierten Stelle im Koran setzt Gott für die Gewährung eines guten Lebens und einer hohen Belohnung nur Glauben und rechtschaffenes Handeln voraus. Wir sehen, dass dabei kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht wird. Gott, der Schöpfer allen Daseins, hebt weiterhin, um jegliche Unklarheiten zu beseitigen, im Vers 195 der Sure 3, Ali Imran, nochmals hervor, dass Mann und Frau vor ihm gleichgestellt sind, wenn sie eine wertvolle Tat vollbringen. Dort spricht er: Ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau. Wird das Lebensklima von dieser Sichtweise, welche unabhängig von den kreatürlichen Unterschieden von Mann und Frau ist, geprägt, bildet sich zweifelsohne ein festes und unerschütterliches Ehebündnis heraus, und die Eheleute werden gemeinsam im persönlichen und im sozialen Bereich eine Rolle ausüben. Wie schön und edel hat der Koran dieses gemeinsame, gleichgerichtete Wirken mit den folgenden Worten Gottes in dem Vers 35 der Sure 33, Sure Ahzab, beschrieben. Gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, dem Befehl Gottes ergebene Männer und dem Befehl Gottes ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, in allen Situationen standhafte Männer und standhafte Frauen, bescheidene Männer und bescheidene Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen,
Männer, die ihren Scham hüten, und Frauen, die ihre Scham hüten, und Allahs viele gedenkende Männer und gedenkende Frauen. Für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. In diesem Vers stehen nicht nur die weitreichenden und hohen Eigenschaften der Musliminnen und Muslime, sondern er erklärt damit auch alle ungerechten, erniedrigenden Benachteiligungen und egoistischen und blinden Überlegenheitsansprüche für nichtig, welche es in dem Zeitalter der Ignoranz vor dem Islam gab, wobei die Rechte der Frauen aufgrund von untragbaren Vorwänden verletzt wurden. Und es gibt solche Benachteiligungen auch in unserem Zeitalter der modernen Ignoranz unter den unterdrückten Völkern und in Religionslehren, die zugunsten des Imperialismus verfälscht wurden. Die falschen Vorstellungen über die Rechte von Frauen und von Männern stehen im Widerspruch zu dem gerechten, beide Seiten berücksichtigenden Standpunkt des Islams über die Rechte von Mann und Frau. Zu den destruktiven Folgen einer einseitigen Betrachtung dieser Rechte gehört, dass sie in den Männern ein ignorantes und hochmütiges Vorherrschaftsdenken erwecken und es ihnen möglich wird, den Frauen ihre unangemessenen Wünsche aufzuzwingen. Wenn jedoch Männer und Frauen wissen, dass sie gegenseitige Rechte haben und sich an diese halten, wird der Geist der Achtung der Persönlichkeit des anderen anstelle jeglicher herabwürdigender Einstellung treten und wird das unberechtigte Vorherrschaftsstreben aufhören. Der Koran verurteilt haltlose Benachteiligungen und blinde Einstellungen. Es heißt in dem Vers 13 der Sure 49, Hujurat: O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen, und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Gelehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Die menschliche und sich nach dem Wort Gottes richtende Einstellung zu den Rechten von Mann und Frau hat auch den Vorzug, dass in der Familie der Gedanke der Einheit und der Gleichheit entsteht, dadurch die Abgrenzungen zwischen Mann und Frau aufgehoben werden und sich außerdem eine Einheit im Denken und Handeln entwickelt. Wenn es gegenseitige Rechte gibt und der Geist der gegenseitigen Achtung anstelle einer abwertenden Einstellung tritt, wirkt sich dies positiv auf das Verhalten aus. Je mehr dieser Geist gestärkt wird, desto mehr trägt er zur Festigung der Familie bei. Wenn im Gegenteil dazu blinde Überlegenheitsbestrebungen auftreten, dann macht sich das in der Familie in Form von hässlichem Verhalten und hässlicher Rede bemerkbar. Dabei geht die gegenseitige Achtung verloren und Dinge gehen in die Brüche, die unantastbar bleiben sollten. Die innerlichen und die äußeren Verbindungen werden locker und zerrüttet, und mit der Zeit bahnt sich der Zusammenbruch der Ehe und Familie an. Ja, manchmal hat nur ein einziges unangemessenes Wort oder ein einziges falsches gefühlsmäßiges Reagieren eine solche schlimme Wirkung auf Geist und Seele eines Menschen, dass es gegenseitigen Hass und Abscheu hervorruft und Liebe und Zuneigung auslöscht. Es ist ein logischer und weiser Grundsatz, die Rechte des anderen in jeder Beziehung zu achten, insbesondere in der Ehe und Familie. Dieser Grundsatz findet in der islamischen Rechtsordnung ernsthaft Beachtung. Es kann ein Garant für die Fortdauer der Familie sein. Beim nächsten Mal werden wir das Thema weiterverfolgen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Maheman, mein Mond, gesungen von Hamid Hirat.
روز و شبم رای من تنها و غمگینم مکن رسواتر از اینم مکن عشق تو شد دنیای من پنهان من پیدای من مجنون شدم بازم مکن ای نازنی نازم خاطره یه پنجره یه بغض نیمه کاره یا آزره تا بشکنه سکوتم و تمام خنده های تو مؤثره چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سر کردن تموم دنیا رو از عشق پاک تو با خبر کردن دل
عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگات وجود من همراهته.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Gedanken zum Internationalen Tag der sozialen Medien. Weiterhin gute Unterhaltung.
Am 30. Juni wird seit 2010 jedes Jahr der Internationale Social Media Tag begangen. Die sozialen Medien haben die Welt in einen kleinen Ort verwandelt, wo alle miteinander Verbindung aufnehmen und Nachrichten miteinander teilen können. Die Bedeutung der sozialen Netze und des Internets im Leben lässt sich nicht leugnen. Und es lässt sich sagen, dass die virtuelle Welt für die meisten von uns Teil ihres Lebens geworden ist. Es gibt das Internet schon seit über 60 Jahren. Die Verbreitung von nützlichen Informationen in den sozialen Medien hat das Leben positiv verändert. Soziale Medien gibt es eigentlich schon seit Urzeiten. Früher saßen die Menschen ums Feuer und erzählten einander Geschichten und knüpften auf diese Weise engere Beziehungen an. Dies war bereits eine Art soziale Vernetzung. Im Grunde ist jede Versammlung, die einem besonderen Zweck dient, ein soziales Netz. Ein elementares soziales Netz ist zum Beispiel die Familie oder ist ein Sportteam, die Schulklasse und so weiter. Und inzwischen bilden viele Begegnungen im Internet ein virtuelles soziales Netz. Wir müssen John Barnes nennen, wenn wir uns dem heutigen Begriff soziales Netz nähern wollen. Dieser australische Soziologe hat diesen Begriff 1954 in einem Artikel angewendet. Dort verglich er die Menschen, die zu einem Netzwerk gehören, mit den Knoten in einer Grafik, die durch viele Linien miteinander verbunden sind, wobei jeder Mensch in diesem Netzwerk mit einer oder mehreren Personen befreundet ist oder Kontakt mit ihnen hat. Soziale Netze entstehen also, wenn aus vielen miteinander in Verbindung stehenden Knoten ein Netz zustande kommt. Diese Knoten können Personen, Gruppen oder Institutionen sein. Wer als Spezialist die sozialen Netze untersucht, der interessiert sich auch für die Qualität der Verbindungen zwischen den Knoten in diesem System. Er will wissen, ob sie mehr oder weniger einseitig oder beidseitig und wie intensiv sie sind. Außerdem untersucht er auch den Informationsstrom zwischen den Knoten im Netzwerk. Aus dieser Sicht kann man unter sozialen Netzwerken einen sehr weit gefassten Begriff sehen, der sich nicht auf einige Dinge wie Instagram, Twitter und YouTube beschränken lässt. Das Installieren von sozialen Netzen ist ein einfacher Schritt, um die virtuelle Welt zu betreten. Wie die meisten Technologien hat diese Welt ihre Vor- und Nachteile. Die Netzwerke dienen vor allen Dingen der Freizeitbeschäftigung. Dies ist die wichtigste Rolle, die sie im Alltag spielen. Sie stehen in Reichweite für Familie und Freunde und zur Bildung von Freundschaftsgruppen zur Verfügung. Eltern können mit ihren Kindern, die im Ausland leben oder studieren, im Kontakt stehen und umgekehrt. Die sozialen Netze werden allerdings auch manchmal nicht richtig genutzt. Und Leute verschwenden ihre Zeit in diesen Netzen. Nicht jeder plant richtig für ihre Anwendung. Wahrscheinlich haben auch Sie bereits viele nützliche Nachrichten aus Ihrer Umgebung aus diesen Netzwerken erhalten. Und das ist einer Ihrer Vorteile. Allerdings ist eventuell ein Teil dieser Mitteilungen nicht wahr. Es gehört zu den Nachteilen der sozialen Netze, dass dort viele Gerüchte verbreitet werden. Mit einem Smartphone können wir alle ganz leicht die große Internetwelt betreten und deren Möglichkeiten, darunter die sozialen Netzwerke, benutzen. Überall auf der Welt gibt es viele, die ihr Smartphone und das Internet nutzen, um einem Beruf nachzugehen oder ein Einkommen zu erzielen. Die virtuellen Netze gehören zu den besten Werkzeugen für die Werbung und für das Marketing. Mittels einer kleinen Strategie können Unternehmer ihre Kunden finden und den Bedarf in der Gesellschaft feststellen, um ihr Produktangebot zu verbessern. Doch wir müssen immer im Auge behalten, dass nicht alle Webseiten vertrauenswürdig sind. Es ist genau auf ihr elektronisches Vertrauenssiegel zu achten. Die Technologie spielt jedenfalls eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Beziehungen der Menschen untereinander und die sozialen Netzwerke sind auch wegen der Informationsvermittlung und für das Aneignen von Wissen wichtig. Viele Netzwerke und die Webseiten vermitteln Online-Wissen und viele Internetbesucher können an Online-Lehrgängen teilnehmen und dabei Zeit und Geld sparen. Die sozialen Netzwerke erleichtern den Austausch und die Zusammenarbeit. Ungefähr 70% der Weltbevölkerung haben gemäß statistischen Angaben Zugang zu den sozialen Netzen und sind dort Mitglied. Viele können die Berichte von Weltreisenden verfolgen und auf diese Weise über andere Länder und Städte erfahren. Das Thema Reisen ist, nach den Kontakten mit Freunden und Familienmitgliedern, das zweitwichtigste, was die Internetbenutzer interessiert. In Netzen wie Facebook und Instagram teilen viele Bilder von ihrer Freizeitgestaltung und von ihren Reisen mit anderen und eine große Anzahl von Benutzern werden dadurch auf Reiseziele aufmerksam. Zudem können die Reiseunternehmen den virtuellen Raum als Schaufensterauslage zur Werbung für ihre Dienstleistungen nutzen, ihren Kundenkreis erweitern und so zum Wirtschaftskreislauf und Informationsaustausch beitragen. Die virtuellen sozialen Netzwerke spielen auf zweierlei Art eine wichtige Rolle bei den politischen Veränderungen in den Gesellschaften. Auf der einen Seite verbreiten sie die Kultur der Masse und auf der anderen Seite sind sie eine Bezugsquelle für die Eliten der Gesellschaft, die nach Innovation streben. Die sozialen Netzwerke sind das Verbindungsglied zwischen einem großen Umfeld, das heißt der gesamten Gesellschaft, und einem kleineren Umfeld. Jeder Faktor für Kreativität und Innovation ist ein Impuls für den politischen Fortschritt. Die Themen Globalisierung und die Medien sind so sehr miteinander verknüpft, dass eine Globalisierung nicht mehr ohne die Medien vorstellbar ist, insbesondere nicht ohne die sozialen Netzwerke. In der heutigen Welt, die auch Welt der Informationen und Kommunikationen genannt und von den Medien beherrscht wird, bleibt die Leistung und Bedeutung der Medien keinem verborgen. Wegen des umfangreichen Einflusses der virtuellen sozialen Netzen auf die heutige Gesellschaft und ihrer raschen Vorwärtsbewegung und Mobilität ist es notwendig, dass parallel zu ihrer technischen und inhaltlichen Weiterentwicklung verstärkt Studien über ihre Anwendung und insbesondere über ihre Rolle bei den sozialen Wandlungen unternommen werden. Die heutige Welt befindet sich in einem beschleunigten Veränderungsprozess und das Internet ist einer der wichtigsten Faktoren für die Globalisierung. Viele Regierungen hat es überrascht, als die Wellen der Globalisierung in ihr Gebiet eindrangen. Dieses Eindringen geschah in der Hauptsache durch die Kommunikationsmedien. Ein deutliches Beispiel für ein schnelles Überwinden der geografischen Grenzen mittels der sozialen Netze liefern die psychologischen Erscheinungen. Die moderne Kommunikationstechnologie auf der Welt hat in Wahrheit die Ideen vom Weltdorf verwirklicht. Und die Menschen leben heute in einer Welt, in der sie sozusagen füreinander unter der Lupe liegen. Von daher kommt auch der Ausdruck Weltaquarium oder gläserne Welt. Einer der wichtigsten Wege für die Globalisierung sind die Informations- und Kommunikationsnetze, sprich soziale Netze. Sie haben die Entfernungen aufgehoben. In kurzer Zeit wird eine Flut von Informationen durch diese Netze vermittelt und sie ermöglichen, dass Personen in allen Teilen der Welt miteinander in Verbindung treten und an aktuelle Informationen gelangen. Die Kommunikationsmedien und ihr Einfluss auf die Veränderungen innerhalb der Gesellschaft sind heute so bedeutend, dass die Wissenschaftler das 21. Jahrhundert in das Zeitalter der Informationsexplosion und der Revolution der Informationstechnologie umgetauft haben. Als 1982 ein Experte auf der Konferenz des Club of Rome, die unter dem Titel »Die Welt kurz vor dem 21. Jahrhundert« stattfand, seine Rede über das neue Kultur- und Kommunikationszeitalter wie folgt beendete, hat ihn womöglich noch keiner richtig ernst genommen. Er kündigte an, dass ein neues Zeitalter beginnen wird und dass die Menschheit in einem vorher nie dagewesenen Umfange für ihr Überleben auf die Macht der Anpassung und der Fantasie angewiesen sei. Er sagte, das neue Kultur- und Kommunikationszeitalter sei in erster Linie eine Ära, in der der Mensch mehr Mut für Veränderungen mit sich bringen muss. Die Entwicklungen bei den Kommunikationen und in der Kultur haben Ende des letzten Jahrhunderts und in den Anfangsjahren des jetzigen Jahrhunderts einen schnelleren Verlauf genommen. Und die Bedeutung von drei wichtigen Schlüsselbegriffen für den Weiterbestand der Regierungen und der nationalen Kulturen und auf abstrakter Ebene sogar für die Zivilisationen deutlich gemacht. Nämlich die Macht der Fantasie, die Macht der Anpassung und den Mut zum Wandel. Die sozialen Netze sind konkretes Sinnbild für diese Wandlungen, welche mit Gewissheit die menschliche Zivilisation und das Leben der Menschen mit neuen Horizonten der menschlichen Kommunikation konfrontieren werden.
Hier ist Hiran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.